In unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium sind wir am Ende von Markus 8 angelangt. Die Predigt heute bezieht sich auf Markus 8 in den Versen 34 bis 39, aber lasst uns ab Vers 31 lesen, damit wir auch den Kontext dieser Textstelle verstehen und verstehen, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus sagen möchte. Markus 8, Vers 31. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gottes Wort. Amen. Der Titel dieser Predigt lautet, wie in der letzten Predigt, das gekreuzigte Leben. Das gekreuzigte Leben. Denn Jesus tut hier eines. Er erklärt Menschen, die ihn nachfolgen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und was es bedeutet, als Christ zu leben, das kann man am besten damit zusammenfassen, dass man diese Art Lebensstil das gekreuzigte Leben nennt. Ich glaube, speziell wir Evangelischen, Protestanten und vielleicht sogar besonders in der reformatorischen Tradition stehend, uns tun diese Worte sehr gut, weil wir die Bedeutung von Glauben sehr stark betonen. Glaube allein, sola fide. Glaube allein rettet. Es ist nicht entscheidend, welche guten Werke du verbringst. Gott ist davon unbeeindruckt, denn alle guten Werke sind nur ein schmutziges, ein beflecktes Kleid vor ihm. Und das betonen wir sehr stark, dass keine guten Werke irgendjemanden in den Himmel bringen. Und dass es nicht von jemandes Laufen oder Wollen abhängt, ob er wohlgefällig ist vor Gott, sondern allein von Gott, der die Gnade verleiht, zu glauben. Hier haben wir aber Jesus, der über das Leben spricht, über gute Werke, über einen Lebensstil. Und wir sehen, wie diese beiden Dinge zusammenhängen, weswegen ich auch den Kontext gelesen habe. Der Glaube daran, dass Jesus der Christus ist, der Gekreuzigte, hat unmittelbar mit einem bestimmten Lebensstil zu tun. Ich hoffe, das seht ihr hier, denn wir haben im Kontext gelesen davon, dass Petrus in dem Vers 29 ihm gegenüber bekennt: Du bist der Christus. Und Jesus erklärt ihm dann ab Vers 31 und seinen Jüngern, was das bedeutet, dass er der Christus ist, nämlich, dass er ein Mann des Leidens ist. Ein Mann, der ans Kreuz geht, der ein gekreuzigtes Leben lebt. Und aus dieser wichtigen Glaubenstatsache, die wir sehr stark betonen, ergibt sich eine Sache zwangsläufig, nämlich Vers 34. Jesus wendet sich um und er wendet diese theologische Lehre, diese Theologie dessen, was Christen glauben müssen, um errettet zu werden, an auf ihr Alltag. Und diese Dinge sind untrennbar verbunden. Untrennbar verbunden. Wer Christ ist, musst als Christ leben. Wer nicht als Christ lebt, der ist kein Christ. Du kannst nicht einem Christus folgen, der gekreuzigt wurde und selbst nicht ein gekreuzigtes Leben leben. Deswegen ist diese Botschaft über diesen Lebensstil des Christen, über das gekreuzigte Leben, so wichtig. Jesus hat immer dann, wenn er Leute berufen hat, sie berufen in die Nachfolge nach ihm. Und das waren immer radikale Rufe. Erinnert euch an Kapitel 1, wo er zu Fischersleuten gegangen ist und gesagt hat, lasst eure Netze stehen und folgt mir nach. Das ist radikal. Das ist absolut außergewöhnlich. Ein anderer kam mal zu ihm und hat gesagt, du, ich will dir gerne nachfolgen, aber mein Vater ist gestorben, ich will ihn erst noch begraben. Jesus sagt ihm, es gibt zwei Möglichkeiten. Du gehst zurück und begräbst deinen Vater oder du folgst mir nach, suchst dir aus. Radikal. In einer anderen Passage in Matthäus 10 spricht Jesus über Menschen, die ihm nachfolgen und sagt, wenn ihr Leute seid, denen die Familie wichtiger ist als ich, wenn ihr nicht Vater und Mutter und Kinder und Töchter hasst, dann seid ihr meiner nicht wert, dann könnt ihr mir nicht nachfolgen. Alle Dinge, die Jesus über den Lebensstil eines Christen gesagt hat, waren radikal und dieses gekreuzigte Leben, das er uns hier vor Augen stellt, ist es nicht minder. Deswegen möchte ich mit euch zwei Dinge betrachten. Erstens, was ist das gekreuzigte Leben? Wie lebt jemand als Christ? Das sehen wir in Vers 34, da erklärt er das. Was ist das gekreuzigte Leben? Und das Zweite, was ich mit euch betrachten möchte, sind die Verse 35 bis 38. Und wenn ihr mal euren Blick schweifen lasst über diese Verse, dann seht ihr, dass da ein Wort ganz oft vorkommt. Und das ist das Wort denn. Denn, wer sein Leben retten will. Denn, was würde es einem Menschen helfen? Denn, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Denn ist ein Begründungswort. Das meiste, was Markus uns aufgezeichnet hat von dieser Lebensstillehre, ist die Begründung Jesus für diesen Lebensstil, für das gekreuzigte Leben. Deswegen wollen wir als zweiten Punkt in der Predigt betrachten, was sind denn Jesus' Gründe? Was für Gründe gibt er uns denn für diese Art von Leben? Warum soll ich denn so leben? Mein Kreuz auf mich nehmen und diese ganzen Sachen. Das ist dann der zweite Punkt. Also lasst uns zuerst betrachten Vers 34 und die Frage, was ist das gekreuzigte Leben? Was meint er damit? Wie sieht das aus? Wie lebt ein Christ? Ich lese nochmal Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will und wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Leben als Christ, sagt Jesus, hat drei Elemente. Erstens Selbstverleugnung, zweitens Kreuz auf sich nehmen und drittens Nachfolge. Beim letzten Mal habe ich schon erklärt, was dieses Kreuz auf sich nehmen bedeutet. Lasst uns mal diese drei Elemente betrachten, diese drei Elemente des christlichen Lebens. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer Christ sein will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wir wissen alle, dass er damit nicht meint, dass wir tatsächlich ein Holzkreuz auf uns nehmen sollen und uns damit rumtragen sollen. Aber was genau meint Jesus damit, wenn er sagt, nimm dein Kreuz auf dich? Das Kreuz für die damaligen Zuhörer war ein bekanntes Folterinstrument. Es war das römische Folterinstrument. Die Römer allein durften kreuzigen, Juden durften nicht kreuzigen. Ans Kreuz wurden die übelsten Verbrecher geschlagen. Jemand, der sein Kreuz auf sich nahm, machte sich bereit, mit diesem Kreuz auf dem Rücken seinen Weg zur Richtstätte zu gehen, wo man ihm Nägel durch die Hände hauen würde und ihn ans Kreuz nageln würde und Nägel durch die Füße und wo er irgendwann an diesem erhöhten Kreuz sterben würde. Für die Menschen, für seine Zuhörer, für diese Volksmenge, zu denen er spricht, muss das ein totaler Schocker gewesen sein. Da gab es bestimmt viele, die gesagt haben, Jesus, ich folge dir nach, weil ich denke, du bist der Messias, du bist der große König, der die Römer rausschmeißen wird. Was Jesus sagt, ist, ich werde die Römer nicht rausschmeißen. Wer mir nachfolgen will, wird jemand sein, der sich unter das Kreuz der Römer beugt und von den Römern besiegt wird. Das allein war ein Schocker. Das Kreuz war der Inbegriff für Leid, für Tod, aber auch für Widerstand und Schande. Für Leid, für Tod, für Widerstand und Schande. Und das, sagte Jesus, sollten seine Jünger bereit sein, für ihn zu tragen. Leid, Widerstand, Schande und den Tod. Ich glaube, bei einigen von dieser Volksmenge sind damals Träume zerplatzt. Die sind ihm vielleicht hinterhergegangen, weil sie gedacht haben, dieser Jesus wird sich irgendwann als der Davidssohn entpuppen und dann wird er die Römer rausschmeißen, dann werden sie mit ihm regieren und dann werden sie in großen Häusern wohnen und dann werden sie ganz viel Reichtum haben, weil er den Reichtum Salomos zurückbringen wird nach Israel. Nichts davon. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, Leid, Schmach, Tod, Widerstand, das ist euer Los. Und jetzt verstehen wir auch den zweiten Begriff, Selbstverleugnung. Kein Mensch will so ein Leben. Kein Mensch will so ein Leben leben. Unpopulär sein, leiden, komisch angeguckt werden und am Ende sogar sterben. Wir sind doch so wie Petrus, der zu Jesus sagte, das geschehe dir nur nicht. Und wir sagen, das geschehe mir nur nicht. Kreuzigung ist nichts, was wir wollen. Jesus sagt, so denken Menschen, das ist menschlich gedacht, das ist unsere Grundeinstellung. So ein Leben will ich nicht, das verstehe ich nicht, das ist ungerecht, das ist schwer, das ist unfair. Und Jesus sagt, diesen Teil von uns, der diese Einstellung hat, der sagt, immer wenn ich leide für Jesus, wenn ich ein Lebensstil lebe des Kreuzes, das ist unnatürlich schlecht und falsch, diesen Teil, den sollen wir verleugnen. Aber was heißt verleugnen? Eine der berühmtesten Stellen der Verleugnung im Neuen Testament ist, wo Petrus Jesus verleugnet. In Lukas 22, 57 steht, Petrus aber verleugnete Jesus und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Denn diese Frau sagte, hey, du gehörst doch zu diesem Jesus, oder? Der da drin verhört wird. Du bist doch auch einer aus Galiläa. Du gehörst doch auch zu seinen Jüngern. Und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht in seiner Gruppe dabei. Identifiziere mich bitte nicht mit ihm. Ich bin jemand ganz anderes. Und genau das ist Verleugnen. Was heißt das für Nachfolger Jesu? Nachfolger Jesu sagen, dieser Teil in mir, der das Kreuzesleben verabscheut und als etwas Unnatürliches und Schlechtes sieht, der es sinnlos findet und fliehenswürdig, dieser Teil ist da. Ja, er ist da. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist er da. Aber ich lehne ihn ab. Ich sage ganz bewusst zu diesem Teil von mir, ich will nicht mit dir identifiziert werden. Du gehörst nicht zu mir. Du und ich, wir sind getrennte Leute. Ich weiß, du bist da, aber wir sind getrennte Leute. Das klingt ziemlich schizophren. Das klingt wie zwei Menschen in unserem Kopf. Aber hör mal hin, Galater 2,20, was Paulus sagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und so lebe nun ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So lebe nun ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Selbstverleugnung. Diesen Teil meines Ichs schiebe ich weg. Und das bringt uns zur dritten Zutat des gekreuzigten Lebens. Das Kreuz, Leid, Schmach, Schande, Widerstand. Die Verleugnung all dessen in uns, was dieses Kreuz ablehnt. Und drittens, die Nachfolge. Denn Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn so ein Leben, wer so ein Leben lebt, Schmach, Schande, Leid, Widerstand akzeptieren für Jesus, mit diesem anderen Teil von ihm selbst im Krieg stehen, der ahmt das Leben Jesu Christi nach. Er wandelt in seinen Fußstapfen und tut, was er getan hat. In 1. Johannes 2,6 lesen wir, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das Leben Jesu ist nicht nur die Geschichte unseres Heils. Das Leben Jesu ist die Geschichte unseres Vorbilds, ein Muster, dem wir folgen sollen. Und wenn du das Evangelium liest, dann lies es nicht nur und sag, danke Gott, was du für mich getan hast, sondern, lieber Gott, bitte hilf mir, genau so zu leben. Nachfolge. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 21, an Sklaven, die von ihren Herren übel behandelt wurden. Die hatten ganz, ganz schlimme Arbeitgeber, würde man heute sagen. Die wurden ungerecht und fies behandelt. Jetzt hört, was Petrus ihnen sagt. Gerade dazu, zu dieser Art von Leid, Kreuz, Selbstverleugnung, dazu seid ihr berufen. Ihr seid dazu berufen, das ist euer Job. Warum? Weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das bedeutet dieses dritte Teil und folget mir nach. Das Leben eines Christen ahmt das gekreuzigte Leben von Jesus Christus nach. Das ist die Antwort auf die Frage, was ist das gekreuzigte Leben? Die Akzeptanz von Widerstand, von Leid, von Schmach, sogar von Tod für Jesus. Die Verleugnung all dessen in uns, was das komisch und seltsam findet, was weggehen will, was das Kreuz ablegen will. Und drittens, das Bewusstsein, dass wir damit genauso leben wie unser Meister, dass der Jünger nicht über dem Meister ist. Und ich möchte dich fragen, ist das in deinem Leben so erkennbar? Ist das Kreuz in deinem Leben erkennbar? Spürst du es auf deinem Rücken? Sehen es andere, wenn sie dein Leben anschauen? Ist Widerstand und Schmach, komische Blicke, ist Leid da in deinem Leben, weil du Jesus nachfolgst? Und ich weiß, bei vielen von euch ist das so. Aber vielleicht sagst du auch, ja, ich glaube ja an Gott und Jesus, aber warum soll da unbedingt Schande und Leid und Tod und Selbstverleugnung dabei sein? Gott hat mich doch lieb. Und Gott ist allmächtig. Warum würde er denn wollen, dass es mir so schlecht geht? Gott will doch, dass es mir gut geht. Ich erwarte doch eigentlich, dass Gott die Dinge so fügt, dass es mir gut geht. Ich bin doch sein Kind. Viele Menschen nennen sich Christen und leben nicht in der Nachfolge vom Kreuz, weil sie alles vermeiden, was Widerstand, Leid, Schmach und Scham mit sich bringt oder es als etwas Komisches ansehen, weil sie diese Lehre nicht beherzigen. Und ich will dir zwei Gründe sagen, warum du als Christ das Kreuz erwarten musst. Du musst ein Leben leben, in dem das ein Teil ist. Wenn dein Leben nicht geprägt ist davon, dann kannst du kein Christ sein. Hier sind zwei Gründe. Der erste Grund ist dieser. Gott hat dich als Diener berufen. Hör mir zu, Gott hat dich als Diener berufen. In Markus Kapitel 10 kommen zwei Jünger zu Jesus, Jakobus und Johannes, und die haben Anliegen. Die haben gesagt, Jesus, wir haben eine gute Idee. Irgendwann mal, wenn dein Reich aufgebaut ist, würden wir gern links und rechts von deinem Thron sitzen. Also nur mal so gefragt, ist das okay? Und Jesus geht eigentlich fast gar nicht drauf ein, auf was sie da fragen. Der geht zum Kern des Problems zu ihrem Herzen und sagt, Leute, wisst ihr, was das Problem ist? Euer Denken ist falsch. Guckt mich doch mal an. Er sagt, guck mal, der Sohn des Menschen, also ich, Jesus, der ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Versteht ihr? Und er sagt ihnen auch Folgendes, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht, der Knecht, der Sklave von allen. Meine Schüler würden sagen, der Gango, der Depp, von allen. Er sagt, ihr guckt auf die Sache falsch. Das heißt, wenn dein Verlangen darauf gerichtet ist, ein Top-Christ zu sein, also wirklich zu sagen, als Christ will ich scheinen, deinen Glauben total ernst zu nehmen und für Jesus zu leben, dann wirst du Diener sein, die Interessen anderer Menschen vor deine eigenen stellen, akzeptieren, dass du aller Menschen Knecht bist, dass du der Letzte bist in der Hackordnung und dass du die Befehle von allen annimmst und guckst, wie du ihnen dienen kannst. Wir kennen Diener nur aus Büchern. Vielleicht stellst du dir so einen Butler vor, irgendwie so schön mit so einem weißen Dings, aber so ist es nicht. Das sind Sklaven gewesen damals. Doulos, der Sklave. Und weißt du, was das heißen würde für dein Leben, wenn du so lebst? Das heißt, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, nicht dich auf die Couch zu setzen, sondern zu Mama und Papa zu gehen und zu fragen, was kann ich als nächstes tun? Das heißt es, Diener zu sein, aller Menschen Knecht. Das heißt, auf Arbeit, wenn du den unbeliebtesten Job zugeteilt bekommst, oder wenn es darum geht, den unbeliebtesten Job zu verteilen, du meldest dich und sagst, ich erledige das, dafür bin ich gerade recht. Das gehört zu meinem Kernauftrag. Das ist mein Selbstverständnis, dass ich diese Jobs mache. Oder abends im Bett zu liegen und zu überlegen, was braucht eigentlich meine Ehefrau gerade? Vielleicht ein Gespräch, eine Umarmung, ein Lob. Wie kann ich ihr dienen? Das sind Gedanken, das ist ein Lebensstil eines Dieners. Und jetzt sage ich dir, so ein Dienerleben ist ohne das Kreuz nicht zu machen. So ein Dienerleben ist ein gekreuzigtes Leben. Wie kannst du so leben ohne Selbstverleugnung, ohne Widerstand, ohne Schmach, ohne Scham? Es geht gar nicht. Wer so lebt, fühlt sich wie der letzte Verbrecher, wie das absolute Abschaum aller Menschen, wie Paulus sagt, aller Menschen kehricht. So hat er sich gefühlt. Aller Menschen kehricht. Kehricht ist das, was man auffegt, wenn man zusammengefegt hat und wegkippt. Das allerletzte vom Letzten. Das ist ein gekreuzigtes Leben. Wenn du deine Berufung lebst, Diener zu sein, aller Menschen, dann wirst du so leben und dann wirst du so leiden. Der zweite Grund, den ich dir geben möchte, warum es gar nicht anders geht für einen Christen, als ein gekreuzigtes Leben zu leben, ist, dass wir berufen sind als Licht. Wir sind berufen als Diener, aber wir sind zweitens berufen als Licht in dieser Welt. Du bist berufen, Licht zu sein. In Matthäus 5, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Korb, unter einen Scheffel, sondern man setzt das Licht auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So, sichtbar, so, auf diese Weise, soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Hast du das gehört? Die Lichthaftigkeit von Christen besteht darin, dass sie ein reines Leben führen. Gute Werke nennt das Jesus. Das ist das Licht, das wir in die Welt hinausleuchten, dass wir gute Werke tun. Und zweitens sagt Jesus, so ein Leben der guten Werke, das kann man nicht geheim halten, das werden Leute bemerken. Wenn du anfängst, nicht mehr Party zu machen, wenn du anfängst, nicht mehr den ganzen Krempel mitzumachen, den alle anderen machen, das werden Leute merken. Paulus schreibt in Epheser 5, 8, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Was denkst du, wie Leute, die keine Christen sind, reagieren, wenn da plötzlich jemand kommt, der nicht mehr mitmacht, der keine anzüglichen Witze mehr macht, der plötzlich über Gott redet und nicht über Fußball, der ehrlich auf Arbeit ist, auch wenn es ihm zum Nachteil ist, der sonntags keine Zeit mehr hat, weil er zur Gemeinde geht und der Netflix kündigt und sich eine Bibel kauft? Ich sag dir, was die Welt von solchen Leuten denkt. 1. Petrus 4, Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Siehst du die Verbindung? Da sind Christen, die Licht leben. Das ist ihr Auftrag, Licht zu sein, eine Stadt zu sein, gute Werke zu tun, hinauszuscheinen in die Welt. Das sind Leute, die ihren Sünden den Kampf ansagen, die ein reines Leben führen wollen. Das sind nicht Leute, die rumgehen unbedingt und sagen, ihr seid alles schmutzige Sünder, aber die Finsternis ist trotzdem befremdet und sagt, warum leben die so, warum machen die nicht mehr mit, warum sind sie plötzlich ganz anders? Und die Finsternis reagiert mit Spott und Lästerung und vielleicht noch schlimmer. Wer wirklich Licht sein will, hör zu, wer wirklich Licht sein will, der muss ein gekreuzigtes Leben leben, weil die Finsternis dir das Kreuz auf den Rücken nageln wird. In Johannes 7, Vers 7 sagt Jesus zu seinen Brüdern, so Pseudochristen, die Welt kann euch nicht hassen. Die Welt kann euch nicht hassen. Warum? Weil ihr von der Welt seid. Aber mich hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Bist du so ein Licht? Strebst du nach einem Leben der guten Werke? Oder lebst du einfach ein normales Leben in der Welt? Du kannst es daran erkennen, ob dir diese Welt, die Gott nicht kennt, Applaus spendet und toll findet, was du machst, oder ob du Widerstand, Spott, das Kreuz ertragen musst. Das bringt meinen ersten Punkt zum Ende. Was ist das gekreuzigte Leben? Ein Leben, das Leid, Schmach, Widerstand und sogar den Tod erträgt, das alles verleugnet in uns, was das nicht will oder komisch oder seltsam findet, dass Jesus nachfolgt darin, weil wir Licht und Diener sind. Weil wir Licht sind und Diener sind in dieser Welt. Und wer so lebt als Licht und Diener, der wird so ein Leben leben müssen. Und wenn du nicht so ein Leben lebst, dann bist du kein Diener und dann bist du kein Licht und wahrscheinlich auch kein Christ. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Jesus hat dieser Volksmenge nun eine Anwendung gegeben der theologischen Lehre vom gekreuzigten Christus. Und die Anwendung, die lebenspraktische Anwendung ist das gekreuzigte Leben, Vers 34. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem, was Jesus im Markus-Evangelium ganz selten tut. Denn Markus schreibt ganz selten lange Reden von Jesus auf, das ist eine Ausnahme. Und ich habe mal nachgeforscht, ob es irgendeine andere Stelle gibt im Markus-Evangelium, wo so oft das Wort gar, also auf Griechisch denn, vorkommt. Es gibt keine. Man könnte sagen, das ist die argumentativste Stelle im Markus-Evangelium. Die Stelle im Markus-Evangelium, an dem Markus uns Argumente die Argumente von Jesus bringt. Ich weiß nicht, ob Jesus sonst vielleicht auch viel argumentiert hat, aber hier haben wir eine richtige Argumentationskette von drei großen Argumenten, die Jesus jetzt aneinander reiht, um diese horrende Aussage des gekreuzigten Lebens zu begründen. Und ich finde das eine tolle Sache. Gott lässt uns nicht stehen damit, sondern er sagt, ich will dich gewinnen dafür. Ich will dich gewinnen dafür, dass du so ein Leben lebst, dass du so ein gekreuzigtes Leben lebst. Und bevor wir uns die einzelnen Punkte anschauen, lasst uns mal die Verse 35 bis 38 lesen und überlegt mal, was ist das große Ganze, was ist die große Stoßrichtung dieser drei Argumente? Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wisst ihr, was ich persönlich für eine Argumentation erwartet hätte, wenn es um das gekreuzigte Leben geht? Ich persönlich hätte erwartet, dass Jesus sagt, Leute, ich gebe mein Leben für euch. Ich gebe mein Leben für euch. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben. Ich habe nichts getan. Ich sterbe am Kreuz nur wegen euch. Seid mal ein bisschen dankbar. Seid mal ein bisschen dankbar. Ahmt mich nach. Aus Dankbarkeit. Nichts davon lesen wir. Es ist kein Argument aus Dankbarkeit. Oder ich hätte zweitens erwartet, dass Jesus sagt, Leute, ich bin der König der Könige, ich bin der Messias, ich bin der Herr aller Herren, der Gottes Sohn. Ich sage euch, lebt ein gekreuzigtes Leben, macht's. Ein Argument, das auf Gehorsam abzielt. Ich bin der König der Könige, ihr seid meine Sklaven oder mein Nachfolger, lebt so. Nichts davon. Aber was ist die Stoßrichtung seines Arguments? Die Stoßrichtung seines Arguments ist total interessant. Er sagt, lebt so ein Leben, denn das ist das Beste für euch. Lebe das gekreuzigte Leben, denn du profitierst davon. Lebe das gekreuzigte Leben, damit du leben kannst. Verstehst du? Und vielleicht sagst du heute, ich bin einfach jemand, weißt du, ich will einfach das Maximum rausholen aus diesem Leben. Mir ist ein Spaß wichtig und Party und Freunde und dieses ganze Kreuz ist für mich ein großes, schlimmes Ding. Ich will leben. Dann spricht Jesus genau zu dir. Sein ganzes Argument dreht sich genau um dich. Er spricht dir deinen Wunsch nicht ab, leben zu wollen, ein gutes Leben haben zu wollen, Komfort und Freunde und angenommen sein und nicht Leid und Tod. Er spricht es dir nicht ab, verstehst du? Er sagt dir einfach nur, wenn du das erreichen willst, was du erreichen willst, dann wirst du es nicht bekommen. Okay? Lasst uns die einzelnen Argumente anschauen. Dein erstes Argument ist Vers 35. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Jesus stellt eine einfache Gleichung auf. Leben retten führt zu Leben verlieren. Leben verlieren führt zu Leben retten. Was meint er damit? Nun, stell dir mal vor, du lebst so ein gekreuzigtes Leben. Was werden die Leute sagen? Die Leute werden zu dir kommen und sagen, der schmeißt sein Leben weg. Der schmeißt sein Leben weg. Der verbringt Sonntage nicht mehr beim Fußball, sondern in der Gemeinde. Der macht sich ständig irgendwelche Köpfe über wie er seiner Frau dienen kann, wie sie ihrem Ehemann dienen kann, wie er die Kinder gut erzieht und liest in der Bibel, statt Fernsehen zu gucken. Der schmeißt sein Leben weg, das ist doch kein Leben. Der verliert sein Leben, würden so Leute sagen. Und darauf spielt Jesus an. Jesus sagt, wenn du so einen Lebensstil lebst, das gekreuzigte Leben, ja, dann verlierst du dein Leben. Das ist so. Das ist ein verlorenes Leben. Du gibst alles auf. Du bist der Gango von allen. Du gibst alles auf, das ist so. Aber wenn du so ein Leben lebst, dann wirst du das, was du eigentlich suchst, in diesem Leben bekommen. Du wirst es bekommen. Du wirst es bekommen. Bedenke, Jesus wirft dir überhaupt nicht vor, dass du leben willst, dass du Komfort und Anerkennung und all das haben willst. Dein Punkt ist nur, wenn du es hier in diesem Leben sichern möchtest, dann wird es dir aus der Hand gleiten. Es ist wie so ein ein, ich kenne das nur von den Simpsons früher, wie Homer Simpson, der seine Hand hat im Getränkeautomaten, weil er von unten sich die Getränkedose reingeholt hat und er hält sie fest und er kriegt sie nicht raus. Jesus sagt, wenn du so bist, du wirst stecken bleiben. Du musst die Dose loslassen, dass sie runterfällt und dann wirst du sie bekommen. Es geht um einen Investmentratschlag, versteht ihr? Gib jetzt Euros weg und kauf dir Gold, denn die Krise kommt. Verstehst du? Er spricht dir nicht ab, dass du reich sein willst, sondern sagt, du musst dich entscheiden. Willst du jetzt aufgeben? Willst du jetzt dein Leben aufgeben? Dann wirst du es später erhalten. Oder willst du es jetzt leben und später verlieren? Jesus' zweites Argument in Versen 36, 37 knüpft genau daran an. Er sagt, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Jesus' zweites Argument ist ein Gedankenexperiment, eine Vorstellung, der sagt, okay, nimm mal an, du lebst ein erfolgreiches Leben. Du wirst Pilot, Astronaut, Schriftsteller, Sängerin, was du dir vorstellst. Nichts mit Kreuz, keine Schande, sondern Ruhm, kein Widerstand, sondern Popularität, keine Selbstverleugnung, sondern du nimmst das Leben mit. Stell dir vor, du lebst das Promi-Leben, das du dir immer gewünscht hast. Dein bestes Leben hier und jetzt. Aber dann stirbst du. Und dann stehst du vor Gott und Gott sagt dir, geh weg von mir, du Übeltäter, ich kenne dich nicht. Dein Leben habe ich dir gegeben, du hast es versaut und jetzt nehme ich es zu mir und nehme es von dir. Und Jesus sagt, was nutzt dir alle Freuden auf Erden in diesem Moment, der auf dich wartet? Überleg mal, würdest du lieber 1 Million Euro haben und dafür deine beiden Augen aufgeben? Würdest du es machen? Deine beiden Augen aufgeben für 1 Million Euro. Ich glaube, die wenigsten von euch. Warum? Weil dir deine Augen mehr wert sind als 1 Million Euro. Und das ist das Argument von Jesus. Was nutzt dir ein tolles Leben hier, wenn du nach dem Tod auf Ewigkeit leidest? Sei klug, mach was aus deinem Leben. Verschwende es doch nicht, hier reich und glücklich zu sein. Verstehst du? Das ist Jesus' Punkt. Und in Vers 37 deutet Jesus an, warum ein Promi-Leben dir nach dem Tod nichts nützt. Denn dort wird etwas von dir gefordert werden, nämlich Lösegeld. Jesus sagt, was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das griechische Wort heißt Ausgleichszahlung. Das heißt, du musst etwas Gott für dein Leben geben. Warum? Weil dein Leben ein Geschenk von Gott ist und du hast nicht getan, was er will. Es wird von dir genommen werden. Du wirst schuldig befunden werden vor Gott. Aber was gibst du ihm dann, damit du dein Leben wiederhältst? Wenn Gott dein Leben nimmt und in die Hölle wirft, was nutzt dir dann ein Promi-Leben? Was nutzt dir Geld? Was nutzen dir Freunde? Das ist Jesus' Argument. Das ist Jesus' Punkt. Er nimmt diesen Vers 35, wer sein Leben retten will, und sagt, denk das mal zu Ende. Stell dir mal vor, das klappt. Es wird dir nichts nutzen. Und damit kommen wir zum dritten Argument Jesus in Vers 38. Denn wer sich meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jedes Argument baut auf dem anderen auf. Und was ist die gedankliche Verbindung zwischen diesem dritten Argument und dem ganzen Thema Lösegeld, dem zweiten Argument? Es ist dieses hier, 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit den vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Jesus ist der Einzige, der dieses Lösegeld zahlen kann. Er ist das Lösegeld. Sein Blut ist das Lösegeld. Sein perfektes Leben bezahlt für unsere Schuld und kauft uns unser ewiges Leben. Und deswegen sagt Jesus in Vers 38, es ist so wichtig, für dich ein gekreuzigtes Leben zu leben. Verstehst du jetzt? Denn wenn du das Kreuz ablehnst, dann wirst du jemand sein, der sich dieser Welt anpasst, damit er Widerstand vermeidet, Leid vermeidet, Schmach vermeidet, Sicherheit statt Tod hat. Und so jemand wird versucht sein, zu verheimlichen, dass er Christ ist. Er schämt sich dafür, dass er nicht mehr mit Party machen kann und dass er bestimmte Filme nicht anguckt und am Sonntag keine Zeit hat für Fußball gucken oder weil er halt im Gottesdienst mitmacht, weil er irgendwie Christ ist. Verstehst du? So jemand muss das Kreuz vermeiden. Der wird sich schämen, mit Jesus oder seinen Worten identifiziert zu werden. Er sucht die Anerkennung von Menschen und nicht von Gott. Das steckt hinter seiner Scham, die Anerkennung von Menschen zu suchen. Und dazu kommt, sagt Jesus, dass er nicht die Anerkennung von weisen und gerechten Menschen sucht, sondern von einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Von dieser Welt, die nichts kennt als Sünde. Ein Mensch, der das gekreuzigte Leben ablehnt, sagt eigentlich, mir ist die Anerkennung dieser Sünder wichtiger als die Anerkennung von Gott. Die Meinung dieser bösen Menschen wiegt für mich schwerer als die Meinung meines Schöpfers, meines Richters und meines Retters. Lieber bin ich in ihrem Freundeskreis als auf Ewigkeit im Himmel. Und weißt du, was Jesus' Antwort sein wird in dem Moment, wo du vor ihm stehst? Und wo du vielleicht fliehst, lieber Jesus, nimm mich doch an, ich war in deinem Namen ganz oft im Gottesdienst und habe in der Zeit in der Gemeinde verbracht und ich habe auch viel Geld gespendet und habe auch immer christliche Musik gehört und Bibel gelesen, all die Sachen gemacht. Seine Antwort wird sein, dein Leben hat offenbart, dass dir die Welt wichtiger ist als ich. Weiche von mir, du Übeltäter, ich habe dich nicht gekannt. Du hast die Anerkennung von Menschen vorgezogen, du hast die Welt gewinnen wollen. Du hast dein Leben leben wollen in der Welt? Du hast dein Leben dort gerettet? Dann sieh nun zu, was dir das hier nützt. Aber ich werde nichts für dich tun. An jenem Tag, wenn die Himmel zusammengerollt werden wie eine Buchrolle und alles, was dein Leben ausmacht, mit zusammengeknüllt wird, deine Hobbys, dein Smartphone, dein Geld, dein Doktortitel, deine Familie, alles, wird vergehen. Deswegen besinn dich heute und kehr um und lebe dein Leben für Christus und verliere es für ihn. Ich möchte schließen mit einem wichtigen Ausblick. Markus schreibt dieses Evangelium an Menschen, die das Kreuz tragen. Und ich weiß, viele von euch tragen es ja auch. Viele Mütter, die nicht leben wie die Welt, die nicht Karriere gesucht haben, sondern Karriere aufgegeben haben für ihren Ehemann, für ihre Kinder, die das biblische Leben einer Hausfrau und Mutter leben wollen. Ich weiß, dass auch viele von euch hier sind, die darunter leiden, weil sie auf Arbeit Christen sind, das Wort hochhalten, weil sie ihren eigenen Leib bezwingen und ein leuchtendes Vorbild sein wollen, die alle möglichen Hobbys begraben haben für Christus und Freunde, Familie, Anerkennung in der Welt geopfert haben für ihn. Für solche Leute schreibt Markus. Und er schreibt, glaube ich, auch diese Argumentation auf, damit diese Menschen, die das Kreuz täglich auf ihrem Rücken spüren, die sagen, ich lebe ein Leben voll Opfer, voll Leid und voll Not für Jesus, eines mitnehmen. Du bist kein Idiot. Du bist nicht blöd, so ein Leben zu leben. Es lohnt sich. Du bist ein kluger Investor. Oder wie Jim Elliot sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Paulus drückt es in Römer 8, Vers 18 so aus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, nämlich das gekreuzigte Leben, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Hört hin, nicht eine Herrlichkeit, die wir irgendwie kriegen sollen oder die wir sehen, sondern die an uns offenbart werden soll. Wir werden die Tafel sein, an der die Herrlichkeit Gottes offenbar werden wird. Wir sind nicht nur Zaungäste, wir sind mittendrin. Wie wir heute Morgen in der Predigt von Peter über Offenbarung 11 gehört haben, die, die sagen, Gott, du bist mein großer Lohn, denen wird Gott sagen, nun erhältst du deinen Lohn. Geh ein in die Freude deines Herrn. Sei ermutigt, du bist ein kluger Investor. Du bist kein Idiot, ganz und gar nicht. Du gibst dein Leben hin, du bist der Letzte, du bist verachtet, du nimmst all diese Sachen auf dich für Jesus und alle denken, du schmeißt dein Leben weg. Du bist ein kluger Baumeister. Du bist ein kluger Baumeister. Du bist wie ein guter Investor, der täglich in die Aktienmärkte guckt und der gar nicht mehr daran denkt, was ihn 1999 der eine Bitcoin gekostet hat, sondern der einfach nur da sitzt und sagt, wow, super. Ist mir doch wurscht, wie viel Euro ich da ausgegeben habe, was ich verloren habe an Euros damals oder an D-Mark. Es geht mir nur noch darum, meine Bitcoins anzugucken. Eines Tages ist Zahltag. Da werden mir meine Bitcoins ausgezahlt und dann. Lasst uns so leben. Als kluge Investoren. Nicht darüber weinen und jammern, was wir nicht mehr haben, weil wir es eingesetzt haben wie ein Investor, sondern darauf schauen, wie unsere Aktien stehen. Unsere Aktien stehen richtig, richtig, richtig gut. Und in ein paar Jahrzehnten ist Zahltag. Ja, wenn dieses Leben vorbei sein wird und dann werden wir in die Freude unseres Herrn eingehen. Und ich hoffe, dass diese Einstellung auch, dass diese Argumentation Jesus auch dazu führt bei dir, dass wenn du das gekreuzigte Leben lebst, du wirklich, wie wir auch vorhin gelesen haben im Psalm, schmecken kannst, wie freundlich der Herr ist. Jesus sagt in Matthäus 5, und damit will ich schließen, etwas, was wir vielleicht, nachdem wir diese Argumentation gelesen haben, besser verstehen können und auch mitnehmen können in unseren Alltag. Er sagt Folgendes: Glückselig bist du, glückselig bist du, wenn sie dich schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen dich reden, um meinetwillen. Ich sage dir, freue dich und juble, denn dein Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor dir gewesen sind. Und ich mag noch hinzufügen, ebenso haben sie deinen Meister verfolgt, der vor dir gewesen ist. Freue dich und juble, denn dein Lohn ist groß. Du bist nicht blöd, wenn du weggibst, was du nicht behalten kannst, um zu gewinnen, was du nicht mehr verlieren kannst. Amen. Lass uns gemeinsam nun eine Zeit nehmen des Gebets, wo wir das Gehörte vor unseren Herrn bringen, und ich werde dann abschließen.